بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit einem Anhang, inshallah ta'ala, also nicht aus dem Werk, zwei Anhänge, inshallah ta'ala. Wir waren ja stehen geblieben beim Ikhlas und dass der Mensch aufrichtig sein soll. Und hier gibt es das Problem, dass manche dann denken, wenn ich nicht gut genug bin, darf ich nicht andere ermahnen, aufklären, zurechtweisen, da ich ja nicht perfekt bin. Und die Selbstkritik ist etwas Wichtiges, Nobles. Aber es darf kein Hindernis werden, andere aufzuklären. Und deswegen wollen wir hier ein paar Zitate der Gelehrten diesbezüglich uns betrachten. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah sagte, die Gelehrten sagten, es ist nicht Voraussetzung für denjenigen, der zum Guten aufruft und vom Schlechten abhält, dass er selbst vollkommen ist, das ausführt, was er gebietet, und meidet, was er verbietet. Das ist keine Voraussetzung. Dass er das ausführt, was er den Leuten gebietet und wo er sie auffordert. Oder dass er selbst das unterlässt, was er den Leuten verbietet. Vielmehr muss er gebieten, auch wenn er darin Mängel hat, in dieser Sache, wo er gebietet. Und verbieten, auch wenn er selbst darin verstrickt ist. Warum denn? Warum soll jeder mit anpacken und aufklären? Weil wenn keiner aufklären darf, erst wenn er ein Prophet ist, wird niemand mehr aufklären. Denn jeder Mensch sündigt und jeder Mensch hat seine Fehler. Sondern kämpfe gegen deine Fehler, aber versuche, die anderen zu retten. Ich sag immer wieder, wie ein Vater zum Beispiel, der leider raucht, aber er will nicht, dass seine Kinder rauchen. Gibt es irgendjemand bei Verstand, der sagt, guck mal, wenn du rauchst, dann sag nicht, die Kinder sollen nicht rauchen? Kein Mensch sagt das. Ja, der Vater soll aufhören zu rauchen, okay. Aber bis dahin, bis er endlich dazu kommt, dass er aufhört, soll er nicht seinen Kindern sagen, raucht nicht? Das wäre ja fatal. Weil er weiß, was es bedeutet zu rauchen, weil er weiß, wie schlecht es ist. Aber subhanallah, möge Allah uns bewahren und diejenigen, die rauchen, möge Allah sie recht leiten und damit sie damit aufhören. Diese Sucht. Und er will, dass seine Kinder nicht süchtig werden. Und so ist es eben mit allen Sünden. Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, sowohl das Gebieten des Guten als auch dessen Ausführung sind verpflichtend. Also, das Gute zu gebieten ist Pflicht und das Gute selbst zu tun ist Pflicht. Beides ist Pflicht. Keines von beiden fällt durch das Unterlassen des anderen weg. Also wir haben zwei Pflichten. Du sollst das Gute tun, und du sollst zum Guten aufrufen. Wenn ich eins von beiden nicht mache, heißt das nicht, dass ich das andere auch noch unterlasse. Keines von beiden fällt durch das Unterlassen des anderen weg, nach der korrektesten der beiden Ansichten der Gelehrten unter den Salaf und den späteren Gelehrten. Einige meinten, dass derjenige, der Sünden begeht, andere nicht davon abhalten soll, doch das ist schwach. Er sagt, das ist nicht die richtige Ansicht. Die richtige Ansicht ist, dass der Gelehrte das Gute gebietet, auch wenn er es selbst nicht vollständig umsetzt. Und das Schlechte verbietet, auch wenn er selbst darin verfällt. Ibn Hajar, rahimahullah, sagte oder überlieferte von einigen Gelehrten, das Gebieten des Guten ist verpflichtend für denjenigen, der dazu in der Lage ist, und keinen Schaden für sich befürchtet. Also wenn du nicht denkst, wenn ich jetzt was sage, bringen die mich um. Ja? Nein, es gibt diese Gefahr nicht. Oder ich komme ins Gefängnis. Natürlich kannst du dich aufopfern, jazakallahu khairan. Aber musst du? Nein. Also derjenige, wenn er das Gute gebietet oder das Schlechte verbietet, wenn er damit rechnet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er getötet wird oder gefangen wird oder ihm passiert was Schlimmes, er darf natürlich, und das ist eine noble Stellung, sich aufopfern. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, der wegen den Märtyrern, der eine ist wie Hamza radiallahu an, der ist in der Schlacht gestorben oder gefallen. Und der zweite ist derjenige, der vor einem ungerechten Herrscher spricht, ja, ihn ermahnt und der ihn daraufhin tötet. Das ist natürlich eine hohe Stellung. Muss das jeder? Nee, muss er nicht. Du kannst auch gerne sagen, tut mir leid, ich will weiterleben. Das ist keine Sünde und deswegen bin ich still. Wenn also jemand der Gefahr ausgesetzt ist, wenn er Gutes gebietet oder Schlechtes verbietet, dann ist das ein Entschuldigungsgrund, dass er schweigt. Und der Beleg dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wer von euch das Schlechte sieht, der möge es unterbinden durch seine Hand. Also wenn er befugt ist, du bist Staatsoberhaupt, du bist Polizist, du bist der Richter, du hast die Befugnis, also per Gesetz, Kraft deines Amtes, kannst du es unterbinden, dann sollst du es auch tun. Wenn er nicht kann, dann mit seiner Zunge, also mit Worten. Wenn er nicht kann, mit seinem Herzen. Und das ist das Geringste an Glauben. Also wer nicht in der Lage ist, okay, du darfst das Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten unterlassen. Und deswegen möge sich jeder davor hüten, Gelehrte anzugreifen, weil sie nicht öffentlich irgendetwas anprangern. Ich sag immer wieder, bist du der Löwe? Ticket und zack zu diesem Präsidenten und zum König und zeig uns deine Kunst. Du kannst aber nicht gemütlich hier leben und sagen, oh, der Gelehrte ist ein Palastgelehrter. Oh, mach's besser. So einfach ist es. Das ist allgemeine Regel. Kritisierst du etwas, mach's besser. Aber derjenige, der nur kritisiert, aber es nicht besser macht, der redet einfach nur und davon wird sich die Situation auch nicht ändern. Auf jeden Fall, er sagt, das Gebieten des Guten ist verpflichtend für denjenigen, der dazu in der Lage ist und keinen Schaden für sich befürchtet. Selbst wenn er selbst in Sünde verstrickt ist, auch wenn er selbst in Sünde verstrickt ist, denn grundsätzlich erhält er Lohn für das Gebieten des Guten, besonders wenn ihm Gehör geschenkt wird. Du bist ein angesehener Mensch. Du bist nicht ohne Fehler. Okay, das haben wir verstanden. Du bist ja kein Engel und kein Prophet. Aber es gibt 2, 300 Leute, 2, 3000 Leute. Du hast Follower auf Instagram. Ja, aber ich habe meine Sünde im Stillen. Ja, möge Allah uns bewahren vor der Bloßstellung. Möge Allah uns recht leiten. Aber du hast Follower. Du kannst denen ein schönes Wort sagen. Seid gut, kehrt zurück zu Allah, bereut. Ich muss doch selbst bereuen. Ja, bereue du und sag ihnen, die sollen bereuen. Wo liegt das Problem? Aber dass du nicht diesen Kanal, also diese Beziehung zu deinen Followern nutzt. Du hast Allahumma barik, wie viele. Und du sagst ihnen, weder fürchtet Allah, noch sagst du, kehrt zurück zu Allah. Warum? Weil du nicht vollkommen bist. Ja, dann kann ja kein Mensch mehr auf dieser Welt zu Allah aufrufen. Und das ist die Täuschung des Teufels. Talbis, Iblis. Ja, also das ist die Täuschung, die Irreführung des Teufels. Mach keine Da'wah, kläre nicht auf. Du sollst nicht zum Guten aufrufen. Warum? Ja, weil du nicht perfekt bist. Ich werde ja nie perfekt werden. Und keiner nach dem Propheten ist perfekt. Aber wir müssen trotzdem diese Pflicht nachgehen, also aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn grundsätzlich erhält er Lohn für das Gebieten des Guten, besonders wenn ihm Gehör geschenkt wird. Was jedoch seine eigene Sünde betrifft, so kann Allah sie ihm vergeben oder ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Das ist ein anderes Thema also. Du hast eine Sünde, okay, behandle dich, erziehe dich, komme weg von der Sünde, das ist ein anderes Thema. Wir reden jetzt darüber, du hast irgendwas gesehen, was falsch ist. Sollst du die Leute aufklären oder sollst du schweigen? Kläre auf. Al-Shinqiti rahimahullah sagte, die Wahrheit ist, dass das Gebieten des Guten weder für den Frommen noch für den Sünder entfällt. Also weder der Rechtschaffene, der eben nicht die Sünde begeht, wir reden nicht über Engel und Propheten jetzt, ja, wir reden über Menschen, aber der macht nicht diese eine Sünde. Weder ihm ist es untersagt, noch derjenige, der sündigt. Auch ihm ist es nicht untersagt. Die Androhung bezieht sich auf die Sünde, nicht auf das Gebieten des Guten, denn dieses enthält an sich nichts außer Gutes. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt ja in einigen Ayat, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Oder Allah jalla wa ala sagt, تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Ruft ihr denn die Menschen zur Rechtschaffenheit auf, aber ihr vergesst euch selbst? Diese Ayat bedeuten was? Es gibt Menschen, die denken, dieses Gebot gilt für dich, nicht für mich. Wenn ich sagen würde, Jungs, spendet bitte. Spenden ist gut, spenden ist toll, aber ich fühle mich nicht angesprochen. Dann gehöre ich zu dieser Sorte, möge Allah uns davor bewahren. Ihr sollt spenden, ich nicht. Ihr sollt hilfsbereit sein, ich nicht. Ihr sollt, ich nicht. Das ist das, was Allah hasst. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُ. Also Allah verabscheut es, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Aber es geht nicht um diesen Menschen gerade. Es geht um jenen, spendet und ich will auch spenden. Ich fühle mich angesprochen, aber ich bin so versunken in der Dunya, dass ich krank bin an Geiz. Ich gestehe, ja, ich bin krank, ich bin geizig. Und das ist nicht gut, das gestehe ich. Und ich würde mir hoffen, dass ich nicht mehr an dieser Krankheit erkrankt bin. Und ich flehe Allah an, dass er mich heilt. Okay, bis zum Punkt, wo ich nicht mehr geizig bin, soll ich nicht den Leuten sagen, spendet? Doch. Also es sind zwei verschiedene Kategorien. Der eine fühlt sich nicht angesprochen. Ihr seid ihr gut. Ich brauche nicht gut zu sein. Lügt bitte nicht, aber ich darf lügen. Betrügt nicht, aber ich darf betrügen. Das ist das, was Allah verhasst. Aber derjenige, der sagt, ich würde mir so gern wünschen, dass ich gut bin. Dieser Fehler, den will ich auch nicht, aber bis jetzt war ich noch zu schwach. Ich versuche, ja, ich kämpfe. Ja, manchmal klappt's, aber leider zu oft noch nicht. Soll er nicht zum Guten aufrufen und nicht das Schlechte verbieten? Ganz im Gegenteil, auch er soll es tun. Abu Darda, radiyallahu an, sagt, ich gebiete euch etwas, das ich selbst nicht tue, doch ich hoffe darin auf Lohn. Natürlich, wenn wir jetzt über diese Liga reden, das Sahaba, nicht, dass du denkst, der sagt ihnen, betet Subh und er betet nicht. Also bitte, wir reden ja nicht über uns. Wir reden hier über die Sahaba. Das heißt, er sagt denen, liest den Koran alle 3 Tage zum Beispiel, das hat er jetzt nicht gesagt, aber jetzt mal ein Beispiel. Alle 3 Tage bitte komplett lesen und er liest ihn aber alle 4 Tage komplett. Also wir reden hier über eine höhere Stufe. Er sagt also, ich gebiete euch etwas, das ich selbst nicht tue. Ich arbeite daran, dass ich es auch tue. Aber ich wollte euch eine Info geben. Guck mal, wer das und das macht, der bekommt den und den. Zum Beispiel, du sagst nicht die Adhkarus Sabah, Gedenken zum Morgen und zum Abend. Ja, du vergesst es jedes Mal. Und jetzt siehst du jemanden und hast, oder du in Instagram, TikTok, wo du dich auch da treibst, möge Allah uns bewahren, auf jeden Fall vor allen Versuchungen. Und du sagst, weißt du was, ich habe ein Hadith gehört, wer das und das sagt, morgens und abends bekommt dies und jenes. Ja? Also teilst du es. Der Shaitan kommt zu dir, warum teilst du das eigentlich? Das machst du doch selbst nicht. Dann sag ihm, ich teile es, damit ich den Lohn bekomme von denjenigen, die das lesen und es dann tun. Und ich hoffe und bitte Allah Jalla wa Ala, dass er mich recht leitet, dass ich es auch tue. Also du darfst nicht in diese Falle tappen. dass du nicht zum Guten aufrufst. Warum? Weil dann wird kein Mensch mehr zum Guten aufrufen. Und das wäre dann fatal. Was für eine Gesellschaft hätten wir denn dann, wenn niemand zum Guten aufruft? Du musst also kein Engel sein, um zum Guten dass du zum Guten aufrufst. Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, sagte, wenn ein Mensch seinen Bruder erst ermahnen würde, nachdem er sich selbst vollkommen gemacht und vollständig das umgesetzt hat, wofür er erschaffen wurde, nämlich die Anbetung seines Herrn, dann würden die Menschen das Gute unterlassen, das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten würde verschwinden, Verbotenes würde erlaubt werden und die Ermahner sowie die Aufrufenden zu Allah würden weniger werden. Und deswegen darfst du niemanden daran hindern, der etwas Gutes macht oder zum Guten aufruft. Du siehst jemanden, zum Beispiel irgendwas, der hat nicht so ein Bart wie du, aber er sagt den Leuten, betet. Da darfst du doch nicht sagen, na, du sagst, komm, wo ist dein Bart? Oder die eine, subhanallah, die hat keinen richtigen Hijab oder noch nicht Hijab oder Allahu a'lam, irgendein anderes Problem. Aber sie sagt, guck mal, bitte lüg nicht, darfst du nicht sagen, schau dir doch mal erst selbst an, warum, du hast kein Hijab oder nicht richtigen Hijab, warum sagst du, sie sollen nicht lügen, nicht betrügen? Es gibt sogar Frauen, möge Allah uns und sie recht leiten, sie lieben den Hijab, sie haben noch kein Hijab, ja, sie haben den Drang dazu, aber subhanallah, möge Allah uns und sie recht leiten. Sie sagen, ich würde mir so gern wünschen, dass ich Hijab mache, ja, Frauen tragt es, ja. Und es gab eine Schwester auch, die ein bisschen bekannter ist, vor einiger Zeit hatte sie kein Hijab, alhamdulillah, danach hat sie Hijab getragen, ja. Auf jeden Fall, das ist keine Rechtfertigung, Hijab nicht zu tragen. Noch einmal, ja. Es ist nicht die Rechtfertigung, die Sünde zu begehen. Aber sei du nicht ein Hindernis, dass man zum Guten aufruft. Natürlich würde man diesem Bruder sagen, guck mal, Allahumma barik, du hast diese Emotion, du bist dabei, du willst die Menschen zu Allah zurückbringen, ja. Ja, Allah, ich würde so gern mehr tun. Okay, vergiss nicht, auch an dir selbst zu arbeiten. Aber nicht, dass du sagst, oh, wir sehen uns nächstes Jahr, wenn du Qiyamul Layl und Sadaqa, Zakah, Hajj, Saum, alles top, tip, top gemacht hast, dann würde ja kein Mensch mehr zu Allah aufrufen, subhanahu wa ta'ala. Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, sagte, wenn ein Mensch nicht das Gute gebieten und das Schlechte verbieten würde, bis er selbst frei von jedem Fehler ist, dann würde niemand mehr das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Imam Malik, rahimahullah, sagte, er hat, also über Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn Jubayr, er sagte, er hat die Wahrheit gesprochen. Wer ist denn frei von Fehlern? Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte zu Mutarrif, rahimahullah, ermahne deine Gefährten. Daraufhin sagte Mutarrif, ich fürchte, dass ich etwas sage, was ich selbst nicht tue. Da sagte Al-Hasan, möge Allah mit dir barmherzig sein. Wer von uns handelt vollständig nach dem, was er sagt? Subhanallah. Al-Hasan al-Basri, als Mutarrif ihm gesagt hat, ich kann nicht, weil ich habe Angst, ich sage den Leuten, mach das und das oder mach nicht das und das, obwohl ich das nicht umsetze, was ich gerade sage. Da sagte, möge Allah mit dir gnädig sein. Und wer bitteschön von uns macht alles, was er sagt? Ah, sollen wir dann sündigen? Nein, du sollst nicht sündigen. Nochmal, das sind zwei verschiedene Baustellen. Die eine Baustelle ist deine Therapie. Du willst dich verändern. Mach weiter, möge Allah uns heilen. Die andere Baustelle ist, rette die Menschen. Ja, ich stell dir mal vor, es gibt Ärzte, die rauchen, oder nicht? Gibt es irgendeinen Arzt, wo sagt, du rauchst? Nee, behandle mich nicht. Okay, der raucht, der soll bitteschön, oder der trinkt Alkohol, wenn es kein Muslim ist, oder Allah musta'an, gibt ja auch Muslime. Der hat sein Problem. Ich meine jetzt nicht religiöses Problem, sondern gesundheitliches Problem. Ist ja alles ungesund, ja. So, der raucht zum Beispiel. Nur weil er seinen Körper schadet, kann er deswegen nicht Leben retten. Doch, doch, er kann die OP machen für bei einem anderen Bandscheibe, Allahu a'lam, was irgendwie. Also das sind zwei verschiedene Baustellen. Er sagte, Möge Allah dir barmherzig sein. Wer von uns handelt schon vollständig nach dem, was er sagt? Der, hört euch das an. Hassan al-Basri, rahimahullah, sagt, der Shaitan wünscht sich genau das, dass niemand mehr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Möge Allah uns recht leiten. Dann sagt der Autor, jetzt gehen wir wieder zurück zum Buch, dazu gehört auch, dass er es verabscheut, wenn Menschen ihn tadeln, nicht wegen des Tadels selbst, sondern weil dies sein Herz und sein Verstand von dem Gehorsam gegenüber Allah ablenkt. Denn die Natur des Menschen leidet unter Tadel. Also er redet jetzt über den Ikhlas, die Aufrichtigkeit und so weiter und was es betrübt. Aus demselben Grund sollte er auch Lob ablehnen. Also du sollst, wenn du aufrichtig bist, den Tadel nicht verabscheuen. Warum liebst du Lob, aber Tadel liebst du nicht? Und deswegen, einige Gelehrte sagten, Ikhlas bedeutet, dass Lob und Tadel bei dir gleich sind. Genauso wie du nicht froh bist auf Lob, weil du weißt, wer du bist. Und du weißt ganz genau, sie loben dieses Schutzschild, was Allah aufgestellt hat. So sollst du auch nicht traurig sein, wenn sie dich tadeln. Ganz im Gegenteil. Der Bruder, der Muslim, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ist der Spiegel seines Bruders. Du siehst, ich habe hier noch was, okay, hier sieht's nicht gut aus. Das sagt dir dein Bruder, nicht wegen Körper, sondern wegen deinem Charakter. Dann sagt er, das Unterlassen von gottesdienstlichen Handlungen aus Angst vor Augendienerei, das gehört ja dazu, wie wir gerade gesagt haben. Was das Unterlassen von gottesdienstlichen Handlungen aus Angst vor Augendienerei betrifft, wenn der Beweggrund für die Handlung nicht die Religion ist, dann soll sie ohnehin unterlassen werden. Also diese Tat ist keine religiöse Tat, keine gute Tat. Ist ja klar, dass du es nicht machst. Denn sie ist keine gottesdienstliche Handlung, sondern eine Sünde. Also dass du die Sünde unterlässt, das ist schon gut. Jetzt kommt der Shaitan und sagt, nee, mach die Sünde. Weil du unterlässt sie nicht wegen Allah, sondern weil die Leute dich gesehen haben. Das ist auch Quatsch. Also, das ist ja auch eine Täuschung des Teufels. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ich muss weitermachen mit der Sünde. Warum? Ja, weil nicht, dass sie denken, ich bin gut. Ich muss weitermachen mit der Sünde, weil ich bin noch nicht bereit, die Sünde für Allah aufzugeben. Junge, unterlass die Sünde, ob für Allah, für den Mensch. Hauptsache, du machst diese Sünde nicht. Hauptsache, du machst die Sünde nicht. Bearbeite dein Ikhlas später, danach. Aber erstmal die Katastrophe unterbinden. Es brennt. Da kannst du nicht sagen, nee, die Feuerwehr ist gekommen, nee, solange ich nicht selbst den Eimer geschmissen habe, lass es brennen. Du sollst das Feuer unterbinden und dann können wir gucken, ja, fürs nächste Mal, wie können wir es besser machen. Wenn jedoch der Beweggrund die Religion ist und die Handlung aufrichtig für Allah geschieht, dann soll man sie nicht unterlassen, denn der Antrieb ist religiös. Ebenso, wenn jemand eine Handlung unterlässt aus Angst, dass man über ihn sagt, er betreibt Augendienerei, dann soll er sie nicht unterlassen, denn das gehört zu den Listigkeiten des Shaitan, also Talbis Iblis, zu den Täuschungen, Intrigen des Shaitan. Ibrahim al-Nakhai sagte, wenn der Shaitan zu dir kommt, während du im Gebet bist und sagt, du betreibst Augendienerei, dann verlängere das Gebet. Du betest und auf einmal merkst du, die Leute sehen dich oder Allahu A'lam, irgendetwas. Und der Shaitan sagt, ja, das gefällt dir, hä? Dass sie dich gerade sehen und die denken, du bist toll gerade, ja. Du darfst nicht, assalamu alaikum warahmatullah, und weg. Nein, nein, nein. Was sagt er? Verlängere das Gebet. Jetzt erst recht. Aber natürlich nicht für die Menschen, sondern für Allah subhanahu wa ta'ala. Was jedoch von einigen der Salaf überliefert wurde, dass sie eine Handlung aus Angst vor Augendienerei unterließen, Wie von Ibrahim Nakhai, dass jemand zu ihm kam, während er im Mushaf las, Mushaf, also Koranexemplar, woraufhin er den Mushaf schloss, also bedeckt hat, und das Lesen unterließ und sagte, er soll nicht denken, dass ich ständig lese, so ist dies darauf zurückzuführen, dass sie in sich selbst eine Art von Selbstdarstellung wahrnahmen und deshalb die Handlung unterbrachen. Also, es gibt natürlich einige Überlieferungen, dass einige der Salaf einige Ibadat unterlassen haben, wenn jemand sie gesehen hat. Aber erstens, das ist nicht die Regel, also das nicht die ganze Zeit. Und zweitens, es mag ab und zu mal sein, dass man damit aufhört, wenn man es nicht wegen diesen Menschen getan hat. Darum geht's. Du kannst ja aufhören. Aber für Allah hörst du auf, nicht wegen dem Menschen, weil er mich sieht, sondern für Allah, tabaraka wa ta'ala. Das heißt also, das ist kein Widerspruch. Ab und zu mal darauf zu achten, ist nicht schlimm. Aber es gibt Leute, die machen das permanent. Ja, also sobald irgendjemand was mitbekommt, hören sie auf. Das ist nicht die richtige Art und Weise. Dann sagt er, was an zusätzlicher Motivation durch die Anwesenheit von Menschen zulässig ist und was nicht. Ein Mann, also ein Mensch, kann mit Nachtbetern zusammen übernachten, also Leute, die nachts beten, Qiyamul Layl, die den größten Teil der Nacht beten, während seine Gewohnheit nur eine Stunde ist und er betet mit ihnen mehr. Oder sie fasten und er fastet mit ihnen, obwohl er es alleine nicht getan hätte. Manche könnten denken, dass dies Augendienerei sei. Doch das ist nicht grundsätzlich der Fall. Vielmehr gibt es hierbei eine Differenzierung. Jeder Gläubige hat grundsätzlich den Wunsch, Allah zu dienen. Doch wird er durch Hindernisse aufgehalten. Wenn der Mensch zu Hause ist, kann er bequem schlafen und sich anderen Dingen hingeben. Befindet er sich jedoch an einem anderen Ort, entfallen diese Ablenkungen und es entstehen Gründe, die ihn zum Guten antreiben, darunter das Sehen von Gottesdienst, also von denjenigen, die Gottesdienste verrichten. Ebenso kann ihm das Fasten zu Hause schwerfallen wegen der vielen Möglichkeiten zu essen, im Gegensatz zu anderen Umständen. In solchen Situationen tritt der Scheitan hervor, um ihn von der gottesdienstlichen Handlung abzuhalten und sagt, wenn du etwas tust, was nicht deine Gewohnheit ist, bist du ein Augendiener. Darauf soll man nicht achten. Vielmehr soll man auf die innere Absicht schauen und die Einflüsterung des Shaitan ignorieren. Er kann sich selbst prüfen, indem er sich vorstellt, dass die Menschen ihn sehen, während er sie nicht sieht. Wenn er merkt, dass seine Seele bereitwillig ist zur Anbetung wird, dann ist dies für Allah. Wenn sie jedoch nicht bereit ist, dann war ihre Bereitschaft vor den Menschen Augendienerei und übertrage dies auf ähnliche Fälle. Also, was sagt er? Er sagt, es kann sein, dass man alleine nicht so motiviert ist. Man macht es nicht wegen den Menschen, aber man macht es mit diesen Menschen. Also, der Grund, warum ich jetzt Koran lese, ist nicht wegen den Menschen. Aber ich habe gefunden, die Leute lesen Koran. Alhamdulillah, das motiviert mich. Ich will jetzt auch. Ich mache es nicht wegen diesen Menschen. Aber ich mache es mit ihnen. Dass du Helfer hast, ist etwas Wichtiges. Warum sagt denn bitte schön Allah subhanahu wa ta'ala und sei geduldig mit jenen, die Allah gedenken morgens und abends? Sonst hätte Allah gesagt, sei immer alleine. Denn Allah Jalla wa Ala hat uns erschaffen, dass wir uns gegenseitig motivieren. Und deswegen sollen wir auch die Mittel suchen, dass ich mehr lese, mehr lerne, mehr Ibadah tue. Es heißt nicht, dass ich wegen diesen Menschen das tue. Aber es heißt, durch diese Menschen habe ich mehr Motivation. Also unterlasse die Ibadah nicht in der Gemeinschaft. Tue sie. Das fördert deine Erziehung. Aber achte darauf, dass du auch alleine Ibadat machst. Es mag sein, nicht so intensiv wie im Ramadan zum Beispiel, in Tarawih. Ja, da ist man motiviert. Jetzt kommt Shaitan und sagt, guck mal, du betest das ganze Jahr kein Qiyamul Layl. Warum betest du Tarawih? Du Munafiq, du. A'udhu Billah, ich bin doch kein Munafiq. Nur alleine, subhanallah, du Shaitan al-Rajim, ja, fesselst mich, du lässt mich nicht beten. Und hier, alhamdulillah, meine Geschwister sind da, ich habe Motivation. Ja, also lass dich vom Shaitan nicht täuschen. Er sagt nun, der Autor, dies ist eine Zusammenfassung der Gefahren der Augendienerei, so sei jemand, der danach sucht und also diese Gefahren erkennt und überprüfe deine Absicht. Denn Augendienerei ist verborgener als das Kriechen einer Ameise. Die Ameise, wenn sie läuft, du hörst ihre Schritte nicht. Ja, deswegen ist es verborgen. Der Suchende sollte sein Herz daran binden, sich mit dem Wissen Allahs über all seine Taten zufrieden zu geben. Dies gelingt nur demjenigen, der Allah fürchtet und auf ihn hofft. Und er sollte sich nicht die Hoffnung auf Aufrichtigkeit nehmen, indem er sagt, nur die Starken können aufrichtig sein und ich gehöre zu denjenigen, die vermischen, ja, also Gutes mit Schlechtem, ja. Und deshalb den Kampf um Aufrichtigkeit aufgibt, denn gerade der Vermischte, also vermischt ist was? Diejenigen, die Gutes mit Sünden vermischen. Gerade der Vermischte hat sie am nötigsten. Ibrahim ibn Adham sagte, ich lernte Erkenntnis von einem Mönch namens Sim'an. Ein Mönch, ja, christlichen Mönch. Ich ging zu seiner Einsiedelei, also seiner, da wo er immer betet und so weiter, ja, diese Sauma'a, ja, also das heißt, da wo er sich zurückzieht, nennt sich Einsiedelei, und sagte zu ihm, seit wann bist du in dieser Einsiedelei? Er sagt, seit 70 Jahren. Ich fragte, und was ist deine Nahrung? Er sagte, jede Nacht eine Kichererbse. Ich fragte, was bewegt dein Herz, so dass dir diese eine Kichererbse genügt? Wie hältst du das durch? Er sagte, siehst du das Kloster neben dir? Ich sagte, ja. Er sagte, sie kommen einmal im Jahr zu mir, schmücken meine Einsiedelei, gehen um sie herum, Tawaf also, und ehren mich damit. Jedes Mal, wenn meine Seele träge in der Anbetung wird, erinnere ich sie an die Ehre dieser einen Stunde. Eine Stunde im Jahr. Der lebt dieses Leben abgeschottet, kein Essen und so weiter, nur wegen diesem Genuss. Oh, ich bin wichtig. Oh, die Leute kommen mich besuchen, verehren mich. Möge Allah uns davor bewahren. Jedes Mal, wenn meine Seele träge in der Anbetung wird, erinnere ich sie an die Ehre dieser einen Stunde. So ertrage ich die Mühe eines ganzen Jahres für die Ehre einer Stunde. So ertrage du, o Hanif, er nannte ihn Hanif, also der Muslim. Der Muslim ist Al-Hanif, Al-Hanifiyya ist, also die sich abneigen vom ungeraden Weg. Ja, also der Muslim, so ertrage du, o Hanif, die Mühe einer Stunde für die Ehre der Ewigkeit. Dies hinterließ einen tiefen Eindruck in meinem Herzen, sagt Ibrahim ibn Adham. Und er sagte, soll ich dir noch mehr zeigen? Dieser Mönch sagt ihm, guck mal, willst du noch mehr erkennen und sehen? Ich sagte, ja. Er sagte, steige hinunter, also er war in diesem Gebäude, wo dieser Mönch war. Er sagte, geh runter. Und als ich hinabstieg, ließ er mir ein Gefäß mit 20 Kichererbsen hinab und sagte, geh in das Kloster, denn sie haben gesehen, was ich dir gegeben habe. Die Leute, die gucken da vom Kloster, gucken, was macht dieser Mönch, dieser Heilige, ja. Und da haben sie gesehen, der hat ihm was gegeben. Was ist das? Oh, das ist bestimmt irgendwas Heiliges. Das ist bestimmt irgendwas. Als ich hineinging in das Kloster, versammelten sich die Christen und sagten, oh Hanif, also ey du Muslim, du da. Was hat dir der Mönch gegeben? Ich sagte, etwas von seiner Nahrung. Sie sagten, was willst du damit tun? Wir haben mehr Anspruch darauf. Handle damit, gib uns, also wie viel willst du dafür? Ich sagte 20 Dinar. Und sie gab mir 20 Dinar. Ich kehrte zum Mönch zurück und er sagte, du hast einen Fehler gemacht. Hättest du 20.000 verlangt, hätten sie es dir gegeben. Das ist die Ehre dessen, der nicht Allah dient. Wie wird dann die Ehre dessen sein, der ihm dient? Also dieser Mönch, der wusste, dass das alles Unfug ist. Er sagt, O Hanif, widme dich der Anbetung deines Herrn. Aber warum macht das dann, wenn er das weiß, dass es nicht richtig ist? Ruhm, möge Allah uns bewahren. Ruhm hat viele Menschen zerstört. Ansehen, Anerkennung. Der erste, Iblis, ana khairum min, ich bin besser. Ja, wie wär's mit bereuen? Nächster. Ja, gut, also, du denkst, du wärst ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Nein, bis Yawm al-Qiyamah, denkt er, der wär's. Geblendet von seiner Hochmütigkeit. Möge Allah uns davor bewahren. Der Autor sagt nun, daraus wird deutlich, dass das Empfinden von Größe und Ehre in den Herzen ein Antrieb zur Zurückgezogenheit sein kann. Doch darin liegt auch eine große Gefahr. Das Zeichen der Sicherheit davor ist, dass die Menschen für ihn wie Tiere sind, ohne Unterschied, und dass er handelt, als gäbe es niemanden auf der Erde außer ihm. Also was meint er damit? Also nicht, dass du die Menschen beleidigst, sondern so wie es andere Lebewesen gibt. Ja, du kümmerst dich jetzt nicht darum. Jetzt hat eine Gazelle dich gesehen. Denkst du, oh, ich bin so toll, die hat mich gerade gesehen. Hey, okay, irgendein, weiß ich, ein Pferd sieht dich. Ja, und jetzt? Denkst du, du wärst es jetzt? Oder wie empfindest du jetzt? Ein Kamel sieht dich. So sollst du mit den Menschen umgehen. Also nicht herabwürdigend ihr Tiere oder so, sondern genauso wie du nichts empfindest, wenn du betest vor einem Pferd, ja, oder vor einem Kamel, du betest, du liest Koran, du denkst nicht, oh, das Kamel hat mich gerade gesehen, ja. So sollst du auch mit den Menschen umgehen. Wenn dann schwache Einflüsterungen kommen, weist Allah sie zurück. Also wenn du dagegen ankämpfst, sollte Shaitan immer noch versuchen, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich retten. Hier noch einmal zum Abschluss ein Ausschnitt aus einem anderen Werk, und zwar von Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis. Nicht von Ibn al-Qayyim, sondern Ibn al-Jawzi, die Täuschungen des Iblis. Und zwar seine Täuschung gegenüber denjenigen, die zum Guten aufrufen und das Verwerfliche verbieten. Er sagt, sie sind in zwei Gruppen unterteilt. Diejenigen, die zum Guten aufrufen und das Verwerfliche verbieten. Ein Wissender und ein Unwissender. Das Eindringen des Iblis beim Wissenden erfolgt auf zwei Wege. Der erste Weg, sich damit zu schmücken, Ruhm zu suchen und sich über diese Handlung zu wundern. Wir überlieferten mit einer Überlieferungskette von Ahmed ibn Abil Hawari, dass er sagte, ich hörte Abu Salman sagen, ich hörte Abu Ja'far al-Mansur, der Kalif, weinen in seiner Freitagspredigt. Da ergriff mich Zorn. Und es kam mir die Absicht, aufzustehen und ihn zu ermahnen, aufgrund dessen, was ich von seinem Verhalten wusste. Ja, einiges, was ungerecht war bei diesem Kalifen. Während die Menschen sitzen und mich mit ihren Blicken beobachten. Also das ist jetzt alles in seinem Kopf. Der denkt, ich muss jetzt reden. Ja, der weint und die Leute denken, Allahumma barik, was für ein weicher Mensch. Und so sagen, was für ein weicher Mensch, du hast das und das und das getan. Ja, er spielte mit diesem Gedanken und die Leute würden ihn dann sehen. Doch ich verabscheute es, vor einem Kalifen aufzustehen und ihn zu ermahnen, während die Menschen sitzen und mich mit ihren Blicken beobachten, so dass mir selbst Inszenierung begegnen könnte. Ich könnte daran Gefallen finden. Boah, bin ich toll. Die Leute wissen jetzt, ich bin mutig. Ich hab's drauf. Und er dann gegen mich befiehlt und ich zu Unrecht getötet werde, so blieb ich sitzen und schwieg. Ich hatte nicht den Ikhlas, sagt er. Das bedeutet, in diesem Moment haben wir dir nicht gesagt, du sollst das Gute nicht unterlassen und so weiter und so weiter. Ja, ja, aber wenn du merkst, ich habe wirklich Ria, es geht nicht darum, ich habe Angst, dass ich Ria. Er sagte, ich hatte dieses Gefühl gerade, ich bin so toll. Also ich sage, nee, jetzt nicht. Der zweite Weg, Zorn um der eigenen Person willen. Also entweder wegen Ruhm oder wegen Zorn. Manchmal ist dies von Anfang an vorhanden und manchmal entsteht es im Zustand desjenigen, der zum Guten aufruft, aufgrund dessen, was ihm von Seiten desjenigen begegnet, der das Verwerfliche begeht, an Erniedrigung. Dann wird sein Gegner zu einem Gegner seiner eigenen Person. So wie Umar ibn Abdul Aziz zu einem Mann sagte, wenn ich nicht zornig wäre, hätte ich dich bestraft. Er meinte damit, du hast mich verärgert, und ich fürchtete, dass ich die Strafe aus dem Zorn Allahs und meinem eigenen vermischen könnte. Auch hier, also wenn tatsächlich das Gefühl da ist, dann halt. Entweder ich bin so toll oder Rache für dich selbst. Und nicht, weil Allah es gebietet. Es gibt Leute, aus Rache, weil sie rachsüchtig sind, reden sie über eine Person, nicht fi sabilillah ta'ala. Aus Rach. Oder er macht irgendetwas und dann verschmückt er es, ja, das Geschenkpapier, ja, es ist für Allah, fi sabilillah. Aber er meint nicht für Allah, er meint, ja, ähnlich. Du hast über mich so geredet, guck mal jetzt, Leute denken über dich. Möge Allah uns bewahren davon. Wenn aber derjenige, der zum Guten aufruft, unwissend ist, dann spielt der Shaitan mit ihm und sein Verderben in dieser Angelegenheit ist größer als sein Nutzen. Denn vielleicht verbietet er etwas, das nach Übereinstimmung erlaubt ist, weil er hat kein Wissen. Der verbietet den Menschen Dinge, obwohl sie erlaubt sind. Oder er missbilligt etwas, bei dem der Handelnde eine Auslegung hat. Das heißt, es kann sein, leider, Unwissende, wenn sie das Gute gebieten, Schlechte verbieten. Sie greifen einen Menschen an, aber dieser Arme, der hat ja missverstanden, der wusste es nicht. Egal, Pech gehabt, der hat halt gelitten, wenn er es nicht wusste. Hätte er doch gelernt, ja, aber Allah, der hat es nicht mitbekommen. Also Da'wah muss sanft sein. Oder er missbilligt etwas, bei dem der Handelnde eine Auslegung hat und darin einer der Rechtsschulen folgt. Vielleicht bricht er Türen auf, steigt über Mauern, schlägt die Leute und beschimpft sie, derjenige, der das Schlechte verbieten möchte. Leider, es gibt Menschen, die keine Weisheit haben in der Da'wah. Wenn sie ihm dann mit einem Wort antworten, das ihm schwerfällt, wird sein Zorn zu einem Zorn für sich selbst. Ich sage dir, Allah sagt und so weiter. Warum redest du mit mir so? Ja, seid doch sanftmütig mit denen. Du hast doch angefangen, du hast sie angegriffen. Vielleicht deckt er Dinge auf, deren Verhüllung die religiöse Vorschrift angeordnet hat. Also Verhüllung auf, die von der Religion nicht aufgedeckt werden können. Ahmed ibn Hanbal wurde über Leute gefragt, bei denen sich das Verwerfliche befindet, das bedeckt ist. Ja, also man, es ist nicht herausgekommen. Wie etwa eine Laute oder einem Rauschmittel. Laute ist L'ud. L'ud, diese, wie Gitarre, nur. Kennt ihr, oder nicht? L'ud, die Laute. Wie nennt man das noch? L'ud, auf Türkisch oder so? Bitte? Sas? Okay. Ja, genau, das ist diese, wie Gitarre, nur diese, so, richtig. Ja, dieses Ding, ja, ist in der orientalischen Welt eben so. Oder ein Rauschmittel, Zigaretten oder noch Schlimmeres, Allahu a'lam. Er sagt, wenn es bedeckt ist, dann zerbrich es nicht. In einer anderen Überlieferung sagt er, zerbrich es. Dies wird so verstanden, dass es in dem Fall bedeckt ist mit etwas Leichtem, das es durchscheinen lässt. sodass es erkennbar wird, während die erste Aussage den Fall betrifft, dass es nicht erkennbar ist. Also, Ahmed ibn Hanbal ist wie umgegangen damit? Bekommt es keiner mit? Sei ruhig. Bekommt es die Leute mit? Nein, dann ändere es, damit keiner ihm nachmacht. Aber der Islam ist nicht gekommen, um die Leute bloßzustellen. Manchmal geht's leider nicht, es ist offenkundig. Okay, dann musst du sagen, das ist schlecht, das geht nicht und so weiter und so fort. Aber wenn es nicht offenkundig ist oder wie gesagt mit Missverständnis verbunden ist, er hat einen Entschuldigungsgrund und deswegen braucht man Wissen, wenn man über Menschen urteilt. Ohne Wissen wirst du es eben falsch umsetzen. Er wurde auch über einen Mann gefragt, der den Klang von Trommeln und Flöten hört, aber ihren Ort nicht kennt. Er sagte, es trifft dich keine Verantwortung für das, was dir verborgen ist, also forsche nicht danach. Er hat nicht gesagt, okay, dann geh und guck, wo das ist und so weiter. Vielleicht bringt dieser unwissende Mensch das Verwerfliche vor die Obrigkeit derjenigen, die die Betroffenen unterdrücken. Ahmed ibn Hanbal sagte, wenn du weißt, dass die Autorität die Strafen durchsetzt, dann bring es zu ihr. Also wenn du weißt, also diese Sache wird unterbunden ohne Unterdrückung, okay, aber wenn du weißt, nein, nein, da wird jetzt noch Unterdrückung stattfinden und so weiter, dann eben nicht. Also das alles zeigt, dass Al-Amr bil-Ma'ruf und Nahi anil-Munkar, gute gebieten, schlechte verbieten, mit Wissen verbunden ist. Du musst richtig entscheiden, diese Aktion, ist sie angebracht, ist sie nicht angebracht? Dann sagt er zu den Täuschungen des Iblis gegenüber demjenigen, der das Verwerfliche missbilligt, gehört, dass er, wenn er es missbilligt, sich in eine Versammlung setzt und dort beschreibt, was geschehen ist, sich damit brüstet, die Leute des Verwerflichen aus Zorn beschimpft und sie verflucht, obwohl diese Leute vielleicht bereits bereut haben. Und womöglich besser sind als er aufgrund ihrer Reue und seines Hochmuts. In seinen Worten ist zudem das Aufdecken der Blößen der Muslime enthalten. Denn er teilt Dinge mit, die manche nicht wissen. Obwohl das Verbergen gegenüber einem Muslim verpflichtend ist, wann immer es möglich ist. Ich habe von einigen Unwissenden im Missbilligen gehört, dass sie auf Leute losgehen, ohne sich dessen sicher zu sein, was bei ihnen ist. Sie heftig schlagen und Gefäße zerbrechen. All dies wird durch Unwissenheit verursacht. Heutzutage auch leider. Leute, die denken, die können einfach so reden über andere Menschen. Ich habe nicht geurteilt, ich stelle nur Fragen. Aber du willst angreifen. Du willst Leute verleumden. Ja, aber es riecht danach. Hast du klare, eindeutige Beweise? Social Media ist kein Ort des Gerichts. Du hast einen Verdacht, geh vor dem Richter. Es wird nicht geurteilt auf YouTube, TikTok, Instagram und Co. No, ich habe ja nichts gesagt. Ich bin ein Journalist. Nee, nicht Genre, du bist List. Du bist jemand, der mit List und mit einem kranken Herzen Menschen angreifen will. Hast du Beweise? Geh vor Gericht, ja, achi. So wird das getan. Oder gab es zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder so bei den Sahaba, es könnte so sein und ich frage ja nur. Das heißt, dass Imam Malik, rahimahullah ta'ala, ein Mann ging zu ihm, er sagte, dieser Mensch sagte, also Person A und Person B. Person A sagte, beklagte sich über Person B. Und zwar, dass Person B sagt, meine Mutter ist ehrenvoll. Da ging Person A zu Imam Malik. Er sagte, guck mal, wir haben uns gestritten. Und da sagte Person B, meine Mutter, also die Mutter von Person B, ist ehrenvoll. Da sagte er, er wird bestraft. Khair, inshallah, der hat doch über seine eigene Mutter gesagt, sie ist ehrenvoll. Er sagte, er meinte damit, aber deine Mutter nicht. Es gibt implizit und explizit. Und der Islam berücksichtigt dies. Du kannst nicht einfach sagen, ich stelle nur Fragen. Hast du Beweise? Du kannst doch nicht über Menschen einfach sagen, ja, also ich habe, also ich sage nicht, er ist ein Lügner, aber er hat, so funktioniert das nicht. Das ist kein Anstand, das ist kein Charakter. Hast du Beweise? Geh vor Gericht. Ansonsten wird jeder über jeden reden. Möge Allah uns davor bewahren. Was aber den Wissenden betrifft, wenn er missbilligt, so bist du bei ihm in Sicherheit. Subhanallah. Also der Wissende, der Ahnung hat, wenn er etwas kritisiert, er will dich nicht fertig machen. Er will dich nicht fertig machen. Er sucht Kanäle, damit er dir den Ratschlag gibt. Und wenn er merkt, du willst nicht hören, innaka la tahdi man ahbab, du leitest nicht recht, wen du willst. Die Salaf gingen im Missbilligen behutsam vor. Sila ibn Ashyam sah einmal einen Mann, der mit einer Frau sprach, fremde Frau, und sagte, Allah sieht euch beide, möge Allah uns und euch bedecken. Wie wunderschön. Der hat nicht gesagt, A'udhu billah, astaghfirullah, A'udhu billah, du fasikh, du. Er hat gesagt, Allah sieht euch, möge Allah uns und euch bedecken. Er pflegte auch an Leuten vorbeizugehen, die spielten, und sagte, meine Brüder, was meint ihr, wenn jemand eine Reise antreten will, dann die ganze Nacht schläft und den ganzen Tag spielt? Wann wird er seine Reise zurücklegen? Da wurde einer von ihnen aufmerksam und sagte, Leute, er belehrt uns. Daraufhin bereute er und schloss sich ihm an. Spielen haram? Nein, nein. Aber es gibt Leute, die verbringen ihr ganzes Leben im Spiel. PlayStation von morgens bis abends. Und lau allem was von abends bis morgens. Es geht darum, die ihr ganzes Leben damit verbringen. Dann sagt er, am ehesten sollten diejenigen, die gegenüber den Befehlshabern das Verwerfliche missbilligen, dabei behutsam vorgehen. Es ist angemessen, zu ihnen zu sagen, Allah hat euch erhoben, so erkennt den Wert seiner Gnade. Denn Gaben bleiben durch Dankbarkeit bestehen und es ist nicht angemessen, ihnen mit Sünden zu begegnen. Ja, also auch wenn du verantwortliche, ranghohe Leute ermahnst, dann mit Güte, wenn Allah Jalla wa Ala zu Musa und Harun gesagt hat, geht zu Pharaon, sagt ihm sanfte Worte. Also Ad-Da'wah muss immer auf sanfte Art und Weise sein. Genau, da ist nicht mehr viel. Dann Iblis hat einige der Gottesdiener getäuscht, so dass einer von ihnen ein Verwerfliches sieht und es nicht missbilligt und sagt, nur derjenige, der gebietet und verbietet, der sich selbst verbessert hat. Und ich bin nicht rechtschaffen. Wie soll ich also andere anweisen? Das ist ein Fehler. Denn er ist verpflichtet zu gebieten und zu verbieten, selbst wenn diese Sünde in ihm vorhanden ist. Doch wenn er missbilligt, während er sich selbst davon fernhält, hat seine Missbilligung Wirkung. Und wenn er sich nicht davon fernhält, hat seine Missbilligung kaum Wirkung. Daher sollte derjenige, der missbilligt, sich selbst läutern, damit sein Missbilligen wirksam wird. Ibn Aqil sagte, wir sahen in unserer Zeit Abu Bakr al-Aqfali, zur Zeit des Herrschers Al-Qa'im, wenn er sich erhob, um etwas Verwerfliches zu missbilligen, nahm er mit sich ein Scheich oder Schujuch, die nur von der Arbeit ihrer eigenen Hände lebten. Also wenn er dem Herrscher, dem Anführer, irgendwas sagen wollte. Wen nahm er mit? Nur diejenigen, Schujuch, die von ihrer eigenen Hand lebten, also nicht vom Staat lebten. Er sagte, wie jemand, ein Scheich Abu Bakr, ein rechtschaffener Scheich, dessen Sehkraft durch das ständige Hineinschauen in den Ofen, er war Bäcker, geschwächt war, sowie eine Gruppe, unter denen sich keiner befand, der Almosen annahm oder sich durch das Annehmen von Gaben verunreinigte. Fastende am Tag, Betende in der Nacht, Leute des Weinens, wenn ihm jedoch jemand folgte, dessen Zustand nicht rein war, also er macht Gutes, aber nicht, also diese Vermischten, ja, wies er ihn zurück und sagte, wenn wir dem Herr, also der Armee, mit jemandem begegnen, der vermischt ist, wird das Herr geschlagen. Also er sagt, bei solchen Momenten, sagt er, brauchen wir Leute, die wirklich rein sind. Aber das heißt nicht, dass diejenigen, die Gutes und Schlechtes tun, nie aufklären sollen, wie wir ja bereits gesagt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala zur aufrichtigen Reue führen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Reue führen. Möge Allah jalla wa ala uns erlauben, die Sünden zu unterlassen und die guten Taten nach den Sünden zu begehen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.